SWR 2 Lesenswert Magazin.
Zu einer sportlichen Sendung begrüßt sie Katharina Borchert. Vita Activa heißt es heute im Lesenswertmagazin. Wir feiern die Regsamkeit, das aktive Leben. Vielleicht könnte man aber auch einfach sagen, ein Leben mit Hobbys. Denn das Hobby ist nicht zu unterschätzen, wird es doch häufig mit größter Leidenschaft ausgeübt. In den Büchern, die wir heute besprechen, wird gesurft und geradelt, es wird Schach gespielt und geboxt, es wird geschrieben und gegärtnert. Hobbys, die nicht selten zur Obsession werden. Das alles in den neuen Büchern von William Finnegan, Joachim Zelter und Ariel Magnus, von Stjepan Twardoch, Ion Lee und Byung-Chul Han. Die Musik dazu stammt vom Album Animato, belebt von Jasmin Kohlberg. Jasmin Kohlberg spielt südamerikanisches Marimba-Phon. Ein Leben auf dem Brett. Seit über 50 Jahren surft William Finnegan. Aufgewachsen in Kalifornien und Hawaii war das Surfen zuerst ein Hobby, später dann aber Lebenseinstellung, wahrscheinlich sogar Obsession. Der Ritt auf dem Wasser, aufspringen, mitgleiten, fallen und untergewirbelt werden, überleben. Und dann wieder aufspringen und rauf auf die Welle, die nächste, denn die nächste Welle baut sich schon auf. Darüber hat William Finnegan ein Buch geschrieben. Mir kam nicht einmal der flüchtige Gedanke, dass ich eine Wahl hätte, was das Surfen anging, schreibt er darin. Barbarentage heißt seine Autobiografie, ein Buch voller Abenteuer und Wasserpoetik. Frank Kasper stellt es vor.
Ausgerechnet Hawaii. William Finnegan ist 13 Jahre alt, als seine Eltern mit ihm und seinen drei jüngeren Geschwistern aus einem Vorort von Los Angeles auf die Inselkette im Pazifik übersiedeln. Der Vater produziert dort eine Fernsehshow. Der Sohn erleidet einen Kulturschock. An der Schule herrscht ein rauer Umgang. Untergründig schwelen Rassenkonflikte. Der Titel Barbarentage, der im Laufe des Buches viele verschiedene Anklänge finden wird, ist hier ganz wörtlich zu verstehen. Der Erzähler wird von Mitschülern attackiert, drangsaliert und in Prügeleien verstrickt. Eine Jugend im Schwitzkasten also, abgeschnitten von der alten Heimat, verloren im Ozean? Nein, denn Finnegan hat kurz zuvor das Surfen für sich entdeckt. Hawaii ist der Ort seiner kühnsten Träume. Nichts wünscht er sich so sehr wie die perfekte Welle.
Wellen waren besser als Bücher, besser als Kino, sogar besser als eine Achterbahnfahrt in Disneyland, denn ihre Gefährlichkeit war nicht künstlich erzeugt. Sie war echt.
Der Nervenkitzel des Wellenreitens hat William Finnegan ein Leben lang begleitet. Und so hat der Autor, dessen Reportagen und Essays im Magazin New Yorker vielfach ausgezeichnet wurden, diese private Passion zum Dreh- und Angelpunkt seiner Autobiografie gemacht. Vom Wasser aus schaut er zurück. Das Zeitgeschehen, die Themen, die ihn als Journalist bewegten, selbst das Leben mit seiner Familie – all das erscheint wie aus den Augenwinkeln, reduziert auf die Miniaturansicht, in der sich eine Küstenlinie mit wenigen markanten Landmarken dem Blick des Surfers darbietet. Was Finnegan am dringlichsten gesucht hat, fand er auf dem Wasser.
Surfen war Zuflucht und heißgeliebter Unterschlupf, aber auch eine feindselige Wildnis.
Der 13-Jährige entdeckte in der Brandung eine Gegenwelt zu den ständigen Machtkämpfen an seiner Schule. Später zog es den jungen Mann hinaus in die Welt, zu unbekannten Ufern, unentdeckten Wellen. Für den Reporter wurde das Surfen zum heilsamen Ausgleich, wenn er von einer niederschmetternden Recherche an Land aufs Wasser zurückkehrte. Aber was ist von einem Buch zu erwarten, dessen Autor Wellen mehr schätzt als Bücher und der außerdem bekennt:
Kaum etwas von dem, was im Wasser geschieht, lässt sich beschreiben. Die Sprache ist also keine Hilfe.
Eins steht fest: Surfer sprechen ihre eigene Sprache. Die Übersetzerin Tanja Handels zog deshalb den deutschen Sportjournalisten Jens Steffenhagen hinzu und ergänzte den Band mit seiner Hilfe um ein Glossar mit einschlägigen Vokabeln.
Bowl, eine Welle, die beim Brechen einen großen Hohlraum bildet. Face, der steile Teil der Welle, der noch nicht gebrochen ist. Peak, höchster Punkt einer Welle, der als erstes bricht. Tube, Wasserröhre, die sich bildet, wenn eine steilbrechende Welle sich überschlägt.
William Finnegan taucht tief ein in den Surferjargon, aber seine Liebe zur Sprache reicht weit darüber hinaus. Als Unterströmung durchzieht sie das gesamte Buch. Auf seinen ersten großen Reisen nach Asien, Australien und Afrika verschlingt Finnegan Romane und Reportagen und bald erprobt er sich selbst im Schreiben. So werden die Wellen für ihn zur sportlichen wie sprachlichen Herausforderung. Immer wieder gelingt es ihm, ihre flüchtige Schönheit in Worte zu fassen.
Die ankommenden Wellen wirkten wie optische Täuschungen. Man sah direkt durch sie hindurch, zum Himmel, zum Meer und bis zum Meeresgrund dahinter. Und als ich eine erwischt hatte und aufsprang, war sie auf einmal weg. Ich flog die Linie entlang, sah aber unter mir nur das glitzernde Riff dahingleiten. Es war wie Surfen auf Luft.
Mit diesem Autor steigt man nicht zweimal in dieselbe Brandung. Finnegan verfügt über einen schier unerschöpflichen Wortschatz für das Verhalten von Wind und Wasser. Tanja Handels, die auch die Romane von Zadie Smith ins Deutsche übersetzt, findet treffende Entsprechungen dafür.
Weißwasserwand, Gischtkrallen, Weißwassertatze.
Und manchmal beginnen die Wörter dem Erzähler selbst vor den Augen zu tanzen. Dann legt sich ein psychedelisches Flimmern über seinen Blick aufs Meer.
Eines trüben Nachmittags, als der Wind aus Südwest kleinformatige Kräusel wie Schnörkel auf die herannahenden Wellen krakelte, stellte ich plötzlich fest, dass ich lange deutsche Wörter darin sah. Arbeiterpartei und Oberkommando, Weltanschauung und Götterdämmerung.
Mitte der 60er Jahre landen die Beach Boys einen Hit mit Surfin' USA. Bald darauf erreichen die Proteste amerikanischer Studenten gegen den Vietnamkrieg ihren Höhepunkt. Viele Surfer versuchen, ihrer Einberufung zu entgehen. Sie teilen die Ziele der Friedensbewegung und den Widerwillen der Hippie-Kultur gegen alles, was ihnen zu sehr nach Establishment schmeckt. Als Finnegan mit Anfang 20 zusammen mit einem Freund zu einer Weltreise aufbricht, folgt er dem Traum vieler Aussteiger seiner Generation.
Das Ideal, das sich jetzt herausbildete, bestand in Einsamkeit, Reinheit, der perfekten Welle fernab jeder Zivilisation. Robinson Crusoe, The Endless Summer. Dieser Weg führte weg vom Bürgerlichen, in der althergebrachten Bedeutung des Wortes, hin zu einer selbstgezimmerten Grenze, an der wir als neuzeitliche Barbaren leben würden.
Aber William Finnegan ist damals schon wach genug, um die Widersprüche zu erkennen, in die sich Weltenbummler wie er verstricken. Die vermeintliche Askese der Rucksackreisenden auf Sinnsuche steht im grellen Kontrast zur Armut ihrer Gastgeber in Südostasien. Und jede Entdeckung einer perfekten Welle an einem bisher unbekannten Strand ist zugleich der Beginn ihres touristischen Ausverkaufs. Finnegans skeptischer Blick auf die eigene Community macht die große Qualität dieses Surferbuches aus. Er verleugnet seine Leidenschaft mit keinem Wort, schildert jedoch mit feiner Selbstironie das Imponiergehabe unter Surfern und den stillen Stolz der Stars, die Hackordnung in der Brandung und die narzisstischen Rituale beim gemeinsamen Betrachten von Fotos spektakulärer Ritte. Denn jeder wäre mit seiner Welle am liebsten allein, schreibt Finnegan, aber alle möchten gesehen werden.
Style war alles beim Surfen. Wie elegant man sich bewegte, wie schnell man reagierte, wie findig man sich in den Zwickmühlen erwies, mit denen man konfrontiert wurde, wie tief angesetzt und wie sauber verbunden die Turns ausfielen, ja sogar wie man die Hände hielt. Die großartigsten Surfer nahmen einem mit der Schönheit ihres Tuns regelrecht den Atem. Sie schafften es, die schwierigsten Manöver leicht aussehen zu lassen. In eine tosende Barrel reinziehen und aufrecht wieder rauskommen. So tun, als machte man das ständig.
William Finnegan ist Jahrgang 1952 und lernte Wellen zu reiten, als Südkalifornien zum Zentrum des aufstrebenden Surfsports wurde. Er und seine Freunde haben Surfen allerdings nie als Sport verstanden. Manchen von ihnen geht es um das Kräftemessen mit den Elementen. Für andere ist es ein spiritueller Weg, beinahe eine Religion. Für alle eine lebenslange Obsession. Als Gegenstand einer Biografie hat Surfen seinen besonderen Reiz. Die Brandung wird hier zur Bühne des Lebens. Auch Lesern, denen Surfbretter nicht die Welt bedeuten, leuchtet unmittelbar ein, dass man den Kräften, denen jeder von uns im Leben ausgesetzt ist, kaum irgendwo so intensiv begegnet, wie beim Tanz mit den Wellen.
Frank Kaspar besprach Barbarentage, die Autobiografie des Reporters und Surfers William Finnegan. Vor 2 Jahren erhielt er dafür den Pulitzer-Preis in der Kategorie Autobiografie. Tanja Handels hat das Buch aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist es im Surkamp Verlag. Thank you. Berge soll es gehen. Nicht bloß in den Schwarzwald, oh nein, Schwarzwald kann ja jeder, sondern in den Hochschwarzwald. Ein gewisser Frank Steiger ist nach Freiburg gezogen und startet von hier aus zu seiner ersten Radtour. Damit beginnt der neue Roman von Joachim Zelter. Und mit Radtour ist nichts Gemütliches gemeint, sondern echte Plackerei. Im Feld ist der Roman einer Obsession, heißt es deshalb auch im Untertitel. Sport ist Mord, denkt man oft bei der Lektüre, aber etwas Lustvolles steckt auch drin in dieser Quälerei, die Zelter beschreibt, findet der Kritiker Jörg Maggenau.
Radfahren ist die Passion des Tübinger Schriftstellers Joachim Zelter. Vielleicht wäre ich als Autor nicht mehr am Leben, wenn ich nicht den Radsport hätte, hat er einmal gesagt. Dabei geht es nicht um Gewicht oder Gesundheit, denn gesund ist das, was Radsportler ihrem Körper zumuten, nicht unbedingt. Eher handelt es sich um eine besondere Art und Weise, in der Welt zu sein, um die Bereitschaft, an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit zu gehen und darüber hinaus zu geraten. Zelter erzählt in seinem neuen Buch »Im Feld« von Extremerfahrungen, die mit dem Fahren zu tun haben. Der Titel, der wahlweise auch für einen Kriegsroman oder eine ländliche Idylle taugen würde, deutet die Spannweite an. Der Untertitel »Roman einer Obsession« lässt ahnen, dass es weniger um den Genuss des Dahingleitens geht, als um eine manische Leidensbereitschaft. Qualität hat in diesem Fall etwas mit Qual zu tun. Doch es ist schwer, sich dem Sog des immer weiter und immer steiler zu entziehen. Der Text reproduziert den Wahnsinn, der auch die Fahrer im Peloton antreibt und der es ihnen unmöglich macht, einfach abzusteigen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Ein Außenstehender würde vielleicht sagen, ein geschmiertes Uhrwerk, ein Räderwerk an Zusammenarbeit und Harmonie. Doch jedes einzelne Teil ist kurz vor dem Bersten oder Platzen oder Reißen oder Kollabieren oder Explodieren oder Implodieren. Wir haben noch nicht einmal angefangen. Der Irrsinn eines solchen Satzes. Und zum ersten Mal der Gedanke, einfach eine Pedalumdrehung auszulassen.
Im Mittelpunkt stehen zwei Figuren. Da ist zunächst der Ich-Erzähler Frank Steiger, der nicht zufällig so heißt wie eine Fahrradmarke. Schließlich wird, wer ein Rennrad besteigt, automatisch zum Teil der Maschine. Er verwandelt sich in einen modernen Kentauren, dessen Körper aus zwei Hälften zu bestehen scheint, und der bald nicht mehr weiß, ob er die Maschine antreibt oder die Maschine ihn. Steiger ist aus Göttingen nach Freiburg gezogen, also ein Flachländer, der außer Autobahnbrücken kaum Anstiege vorzuweisen hat und sich deshalb in der neuen Umgebung beweisen muss. Die Tour führt über Schwarzwaldpässe, durchs Rheintal in die Vogesen und mit vielen Umwegen und Extraanstiegen wieder zurück. Angeführt wird die Gruppe von einer Legende namens Landauer, einem wahrhaft Besessenen, der sein ganzes Leben im Fahrradsattel zu verbringen scheint und sich auch von Knochenbrüchen und Schürfwunden nicht aufhalten lässt. Für die Gruppe ist er eine Mischung aus Messias und Satan und es ist schwer zu entscheiden, ob ihn eher die eigene Lust antreibt oder der Sadismus, mit dem er alle anderen auch noch über den nächsten Gipfel jagt.
Ich rechnete in Höhenmetern und dann wieder in Kilometern. Noch 800 Höhenmeter, noch 11 Kilometer. Ein Kilometer gleich 50 Rampen einer Göttinger Tiefgarage. Ich hatte es ausgerechnet, in notdürftigen Gedanken. Damit überstand ich die nächsten 500 Meter oder wenigstens die nächste Serpentine. Und noch eine und noch eine.
Die Welt des Ich-Erzählers Frank Steiger verwandelt sich in einen Datensatz. Es geht um Steigungsgrade, um die Kraft des Gegenwinds, die Außentemperatur, Pedalumdrehungen pro Minute, Durchschnittsgeschwindigkeit und vor allem um die Pulsfrequenz, die bei Steiger irgendwann gar nicht mehr unter 150 fallen will. Als Radfahrer zählt er unentwegt. Und wenn Sie sich im Peloton nebenbei auch noch Geschichten erzählen, dann handeln Sie von Heldentaten am Berg und den dramatischsten Kilometern Ihres Lebens. Nach jedem Anstieg zählt die Gruppe durch, ob noch alle dabei sind und registriert die unvermeidlichen Verluste. Ab 16 Fahrern spricht man von einem geschlossenen Verband. Ein geschlossener Verband aber, und auch dieser sarkastische Witz gehört dazu, fühlt sich so an wie eine offene Wunde. Joachim Zelter erzählt direkt und subtil, wie der Leistungsdruck jeden dazu zwingt, den nächsten Anstieg trotzdem mitzugehen. Auch wenn Zelter geltend macht, es handle sich um eine politische Parabel über Anpassungsdruck und Führertum und keineswegs bloß um einen Radfahrerroman, liegt die Stärke des Textes eher in der unverstellten Genauigkeit, mit der er über körperliche und psychische Veränderungen während dieses Höllentrips Auskunft zu geben vermag. Seltsamerweise macht er damit Lust aufs Radfahren und darauf, sich auch selber mal wieder so richtig zu quälen. Auch als Leser ist man mitgefangen und abhängig von diesem fürchterlichen Anführer, der in seiner Verbissenheit an Captain Ahab aus Moby Dick erinnert. Steiger kehrt von dieser Tour am späten Abend völlig entkräftet und verwandelt zurück. Die Freundin kennt ihn nicht wieder und es steht zu vermuten, dass er auch ihr davongefahren ist. Landauer aber bleibt noch Jahre später eine Figur, die ihn auf allen Wegen begleitet wie ein gutes, ein böses Gespenst. Und da, zum Ende hin, ist dieser lustvolle, qualreiche, verführerische Roman in seiner sisyphoshaften Vergeblichkeit dann doch eine Parabel auf all die Kurbelbewegungen des Daseins. Denn der, der da ein Leben lang mitfährt, ist ja immer der Tod.
Wenn ich steile Berge fahre, dann sehe ich ihn manchmal an meiner Seite, wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt, jenseits aller Schwerkraft. Ruhig bleiben, atmen nicht vergessen, so spricht er mir zu, fast zärtlich. Rhythmus halten, runterschalten und lächeln. Dann fährt er wieder davon, in wenigen, fast beiläufigen Pedalumdrehungen.
Schreibt Joachim Zelter in seinem Roman einer Obsession, Im Feld. Der Roman ist im Verlag Klöpfer und Meyer erschienen. Jörg Maggenau hat ihn besprochen, hier auf SWR 2. Sommer 1939 fand in Buenos Aires ein denkwürdiges Turnier statt, die internationale Schacholympiade. Und zwar von Mitte August bis Mitte September, das heißt genau in den Wochen, in denen im alten Europa der Zweite Weltkrieg ausbrach. Von dieser Olympiade erzählt der argentinische Autor Ariel Magnus in seinem neuen Roman. Und er erzählt auch von seinem jüdischen Großvater Heinz Magnus, der aus Deutschland fliehen musste und 2 Jahre vor der Olympiade in Buenos Aires angekommen ist. Zum Gespräch über die Schachspieler von Buenos Aires begrüße ich jetzt den Kritiker Frank Rumpel. Guten Tag, Herr Rumpel.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, den Großvater Heinz Magnus, den lernen wir zunächst einmal durch seine Tagebuchaufzeichnungen kennen. Das sind Texte, die Ariel Magnus in den Roman eingebaut hat, echte Texte sozusagen. Und wir lernen da irgendwie einen sehr empfindsamen, jungen jüdischen Mann kennen, der ja Hamburg verlassen musste und dann mit dem Schiff nach Buenos Aires geflohen ist.
Das stimmt, also er war ja 24, als er von Hamburg nach Südamerika auswandern musste. Da praktisch von Null starten musste, schauen musste, dass er über Wasser bleibt. Und in den Tagebuchaufzeichnungen, da wird auch deutlich, dass er, also die haben so eine gewisse Schwere und es wird deutlich, dass er immer wieder zweifelt, dass er Angst hat. Er sucht auch eine Frau und findet keine. Es wird deutlich, er hätte gern studiert und wäre auch gern Schriftsteller geworden und muss da jetzt noch mehr einsehen als vorher, dass das sehr wahrscheinlich ein Traum bleibt. Er verehrt Stefan Zweig, den er in Buenos Aires auch bei einer Lesung, bei einem Vortrag hört. Und alles in allem ist aber deutlich, das ist ein Mann, ein junger Mann, der so ein bisschen mit seinem Schicksal hadert.
Und diesen jungen Mann, der mit seinem Schicksal hadert, den baut Ariel Magnus nun in die Schacholympiade ein. Was ein fiktiver Zug dieses Romans ist, denn der Großvater hat nicht wirklich an der Schacholympiade teilgenommen oder sie besucht. kurz vorab noch gefragt, was müssen wir über diese Schacholympiade 1939 in Buenos Aires wissen?
Ja, also das war das erste Mal, dass diese Schacholympiade außerhalb Europas stattfand. Und da reisten natürlich die ganzen Schachgrößen dieser Zeit reisten da an. Also etwa der Kubaner Capablanca oder der für Frankreich spielende Aljechin. Und gleichzeitig fand die Schachweltmeisterschaft der Frauen statt. Und auch da reisten die ganzen großen Spielerinnen an, also etwa Eva Menchik, die für Großbritannien spielte, oder eben Sonja Graf, eine Deutsche und Jüdin, die nicht für Deutschland spielen durfte und auch wollte, die dann unter eigener Flagge antrat, nämlich der Flagge der Freiheit. Gleichzeitig begann mit dem, also am 1. September 1939, sollte eigentlich die Finalrunde starten bei dem Turnier. Und an dem Tag überfiel Deutschland Polen. Der Zweite Weltkrieg begann und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Turnier.
Und zu diesem Turnier schickt jetzt Ariel Magnus seinen Großvater. Im Roman, muss man sagen. Der spielte selber kein Schach, aber er geht zu den Wettkämpfen im Roman, weil er sich eben in die schöne Schachspielerin Sonja Graf verliebt hat. Sie haben sie gerade schon genannt. Diese Schachspielerin gab es wirklich und die war eben in Buenos Aires auch mit dabei. Und ja, Ariel Magnus, der Autor, der vermischt hier Fakten und Fiktion. Wie macht er das und warum? Was meinen Sie?
Naja, es ist ja ein Roman über den Großvater Heinz Magnus, den sein Enkel Ariel Magnus nie kennengelernt hat, von dem er also nur diese Tagebuchaufzeichnungen kennt und wie ihm weiß, dass er 1939 in Buenos Aires war. Dieses Großereignis Schacholympiade, das bietet natürlich Gelegenheit, diese Geschichte viel größer zu fassen und ganz andere Themen unterzubringen. Da gibt ihm Heinz Magnus sozusagen eine Vorlage, weil er ja eben eine Frau sucht, dann lässt sein Enkel Ariel Magnus ihn ein Auge auf diese Sonja Graf werfen. Er versucht da anzubandeln und das klappt nicht so richtig, auch weil er das auf so eine charmant unbeholfene Art macht. Damit kommt diese Geschichte dann so allmählich in Gang.
Und er zieht dann, Ariel Magnus, der Autor, er zieht dann noch eine weitere Vermischungsebene ein, nämlich indem er bei der Schacholympiade außerdem auch noch literarische Figuren auftreten lässt. Das fand ich echt ziemlich ungewöhnlich. Er lässt zum Beispiel den Schachspieler Mirko Centovic aus Stefan Zweigs Schachnovelle auftreten. Dieser Mirko Centovic, der spaziert jetzt auch durch Ariel Magnus' Roman sozusagen. Ich fand das erst ein bisschen verwirrend, also diese Mischung aus real existierenden Figuren, fiktiven Figuren, die dann aber auch wieder in fiktiven oder auch teilweise realen Situationen zusammengeführt werden. Aber ich fand das auch wiederum herrlich. Also Magnus schafft hier ein ganz eigenes, irgendwie halb verbürgtes, halb erfundenes historisches Universum.
Ja, das stimmt. Das hat er wirklich schön gemacht. Und auch wie er das macht, der liefert Heinz Magnus, also der Großvater, auch wieder die Vorlage in seiner Begeisterung für Stefan Zweig. Da lag die Schachnovelle nahe, auch wenn die 1939 ja noch gar nicht geschrieben war. Das ist Ariel Magnus aber völlig wurscht. Da geht er auch großzügig drauf ein in seinem Buch, dass die also noch gar nicht existiert hat. Das macht aber nichts. Er bemüht auch Personal aus anderen Romanen. Also es taucht etwa eine Figur aus einem Roman von Roberto Arlt auf, der den Heinz Magnus da in Anarchistenkreise einführt. Es gibt Bezüge und Verweise auf Beckett, auf Italo Calvino, auf Edgar Allan Poe. Der Borges hat eine kleine Statistenrolle ohne Text in dem Roman. Also warum macht er das? Er erweitert seine Fiktion um die Fiktionen anderer. Und das ist jetzt nicht neu, das haben schon andere vor ihm gemacht, aber das ist doch immer wieder spannend und auch anregend, wenn es gut gemacht ist. Und das ist es hier.
Er hat aber auch viel recherchiert. Kann man denn jetzt die Schachspieler von Buenos Aires wirklich einen Roman nennen oder ist das eher so eine Doku-Fiktion?
Nee, es ist unbedingt ein Roman. Also ein metafiktionaler Roman, in dem alle Figuren entweder fiktiv oder fiktionalisiert sind. Das kann man ganz gut an dem Großvater sehen, der einem ja einmal durch diese Tagebucheinträge begegnet und zum anderen aber auch als Figur agiert. Und das hört auch da nicht auf. Also der Autor Ariel Magnus selbst, der mischt sich immer wieder in diesen Roman ein, kommentiert die Handlung oder diskutiert mit seinem Großvater über einige Themen.
Für mich ist das ja auch eine Art Schach-Essay oder vielleicht sogar eine Schachpoesie. Ariel Magnus, der denkt ja viel über den Charakter des Schachspiels nach in diesem Roman und der entwirft auch immer wieder neue poetische Beschreibungen dafür. Und das fand ich sehr inspirierend und auch irgendwie freudvoll, was das Spiel angeht. Und ich konnte auch, muss ich sagen, gut folgen, obwohl ich selbst beim Schach einfach die Grundregeln kenne und jetzt keine große Schachspielerin bin. Wie gefällt Ihnen diese, ja, ich sag mal, Schachessayistik?
Ja, das ging mir ähnlich wie Ihnen. Ich bin also auch kein großer Schachspieler. Wenn man einer ist, dann erschließen sich einem da sicherlich nochmals andere Ebenen und man kriegt nochmal ein bisschen mehr mit, aber es ist auch so schon ganz schön viel. Also der Magnus stellt diverse Überlegungen zum Schach und zum Spiel überhaupt an, aber es geht in dem Buch auch noch um einiges mehr. Also er betrachtet zunächst mal dieses Schach aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Da geht es um so banale Fragen etwa, wie ist Schach ein Sport oder nicht? Oder auch ein bisschen komplexere, wie beispielsweise, könnte Schach sowas wie eine internationale Sprache sein? Beides löst er auch erzählerisch auf in sehr schönen Szenen. Und im Zentrum steht aber die Frage, wer bewegt die Figuren. Das ist auch der Titel des spanischen Originals, sinngemäß. Und dem zugrunde liegt ein Zitat von Borges, der wiederum sinngemäß gesagt hat, Gott bewegt den Spieler, der die Figuren, aber welcher Gott hinter Gott eröffnet das Spiel? Und das ist so eine theologisch-philosophische Fragestellung, läuft darauf hinaus, wenn die Romanfiguren Spielfiguren sind, wer ist dann der Autor? Also es stellt sich die Frage nach der Autorenschaft. Wer hat diesen Roman überhaupt geschrieben? Ist es Ariel Magnus? Ist es Heinz Magnus? Oder wer ist es überhaupt? Und wenn man das weiter denkt, ist es ja auch so, dass Heinz Magnus im Grunde eine Spielfigur ist. Also er sieht sich auch ein bisschen als Spielfigur, die da von Deutschland nach Argentinien versetzt wurde und die eben auch in ihren Bewegungsmöglichkeiten limitiert ist. Also er hat nicht studiert, ist als Spielfigur jetzt ein einfacher Bauer, der nur nach vorne ziehen kann und einfach schauen muss, was passiert.
Also eine poetologische, ja, Meta-Überlegung sozusagen anhand dieses Schachspiels.
Genau.
Ja. Ich muss sagen, das fand ich alles klasse. Allerdings etwas ermüdend fand ich ein paar Passagen, in denen auch noch die journalistische Berichterstattung über die Schacholympiade in jener Zeit mitreflektiert und mitbeschrieben wird. Das war mir dann eine Schleife zu viel. Wie sehen Sie das?
Das stimmt. Die sind gelegentlich anstrengend. Und trotzdem sind die auch nötig in der Erzählung, um diesen Bezug zur Realität zu stärken. Also weil Heinz Magnus erwähnt diese Schacholympiade in seinen Tagebüchern ja mit keiner Silbe. Bei ihm kommen sie einfach nicht vor. Und deswegen brauchte er da, also Ariel Magnus brauchte andere Quellen, um das auch nochmals ein bisschen deutlicher anzubinden. Und zum anderen fand ich dann auch einen Blick in die damaligen Zeitungen oder Zeitungsartikel, also wie reißerisch, wie chauvinistisch, wie rassistisch die auch zum Teil geschrieben waren. Das fand ich schon auch wieder interessant.
Ja, Ariel Magnus, der hat bisher schon ein sehr interessantes Werk vorgelegt. Drei seiner Romane liegen ja auch schon auf Deutsch vor und darin geht es oft um die Einwanderung nach Argentinien, oder?
Genau, also die anderen beiden Bücher sind, ist einmal Ein Chinese auf dem Fahrrad, da geht es um chinesische Einwanderer, die in Buenos Aires leben und die da mit diversen Vorurteilen konfrontiert werden. Viel interessanter ist aber Zwei lange Unterhosen der Marke Hering, heißt der Titel auf Deutsch, La Abuela, die Oma im Original. Da geht es um die Großmutter von Ariel Magnus mütterlicherseits. Das ist also die andere Linie. Und die hat ihre Mutter freiwillig nach Theresienstadt und dann auch nach Auschwitz begleitet, hat Auschwitz überlebt und ist dann nach Brasilien ausgereist. Und es ist ein sehr persönliches Buch, das auch viel sachter fiktionalisiert ist als jetzt die Schachspieler von Buenos Aires. Da ist es spannend, beides auch nebeneinander zu sehen oder nacheinander zu lesen.
Ja, fast ein Gegenstück zum Großvaterroman, den wir jetzt besprechen. Also eine unglaubliche Geschichte, auch der Roman Zwei lange Unterhosen der Marke Hering über die Großmutter. Aber zurück zum Großvaterroman, den Schachspielern von Buenos Aires. Ich finde ja, das ist ein ganz außergewöhnliches und wirklich hervorragendes Buch. Also ich musste mich bei der Lektüre stärker konzentrieren als bei anderen Romanen. Ganz einfach aufgrund seines hohen historischen und, ja, ich sag mal, schachphilosophischen Sachgehalts. Dafür wird man reich belohnt, aber mit einer ganz ungewöhnlichen und sehr witzigen literarischen Konstruktion und mit letztlich eben auch philosophischen Überlegungen dafür, wie am Beispiel von Heinz Magnus eben Lebenswege verlaufen.
Mir hat der Roman auch sehr gut gefallen. Man muss so ein bisschen Freude haben an diesen metafiktionalen Spielen, an diesen ganzen Literaturverweisen, an diesen Verweisen auch auf reale Ereignisse. Aber Magnus hat das Ganze sehr locker auch geschrieben, mit einem guten, zum Teil auch absurden Humor. Und er löst vor allem auch diese ganzen philosophischen Fragen, die Sie erwähnt haben, die löst er sehr gut erzählerisch auf. Also man kann da sehr gut mitgehen und folgen. Allerdings verweigert er, das ist in allen drei bisher auf Deutsch erschienenen Romanen so, diese Idee des Spannungsbogens, der ist hier also auch nur sehr rudimentär vorhanden. Und eine andere Sache, die ich noch gern anmerken möchte, ist, also mir persönlich dreht er gelegentlich eine Schleife zu viel. Da geht hin und wieder mal der Spieler mit ihm durch. Da muss er hier nochmal eine Ebene einziehen und da nochmal was in Frage stellen. Und ein bisschen weniger hätte es da sicherlich auch getan, aber das ist im Grunde marginal. Unterm Strich ist das ein toller Roman.
Das sehe ich ganz genauso. Frank Rumpel, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sprachen über Ariel Magnus, die Schachspieler von Buenos Aires, aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Silke Klemann, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Gerade spielten wir Schach in Buenos Aires, jetzt gehen wir Boxen in Warschau. Ein Gegensatz? Nicht wirklich. Schließlich wird sowohl am Brett als auch im Ring gekämpft. Deswegen gibt es ja auch die Doppelsportart Schachboxen. Da setzen sich die verschwitzten Athleten nach einem Kampf noch ans Schachbrett, und zwar im Ring. Doch kommen wir zum nächsten Roman. Der heißt ganz schlicht Der Boxer. Autor ist der Pole Szczepan Twardoch und er führt uns ins Warschau des Jahres 1937. Genauer gesagt ins Gangstermilieu. Katharina Teutsch stellt den Roman vor.
In allen Romanen von Szczepan Twardoch gibt es eine metaphysische Instanz. Sie lässt das Weltgeschehen auf Zwergenperspektive schrumpfen. In seinem Roman Drach war es die Erde selbst, die von irdischen Kriegen erzählte. Jetzt im Roman Der Boxer schwebt ein Pottwal mit flammenden Augen über der Stadt. Warschau heißt diese Stadt. Wir befinden uns im Jahr 1937. Wenige Jahre vor dem deutschen Überfall auf Polen, vor der Einrichtung des Warschauer Ghettos, vor dem Warschauer Aufstand. Obgleich Polen von einem Sozialisten regiert wird, liegt all das, was noch geschehen wird, bereits in der Luft. Linke und rechte Gruppierungen liefern sich Straßenschlachten in Warschau. Doch die jüdische Mafia, angeführt von einem Goy namens Jan Kaplica und seiner rechten Hand, dem jüdischen Boxer Jakub Shapiro, hält die politischen Fliehkräfte einstweilen in Schach. Litani, der Pottwal, dreut am Himmel. Und manchmal begegnet er sogar dem stärksten Mann des Warschauer Untergrunds.
Jakob steckte die Scheine in seine Jackentasche, nahm die Tropfen, ging in eines der Zimmer, schob die Waffe und das Kopfkissen, legte sich hin und schlief ein. Er träumte, er kämpfe in einem Ring gegen einen großen, fetten Boxer, der 2 Kopf größer war als er und bestimmt 200 Kilo wog, ein einziger Speckberg. Jakob schlug aus Leibeskräften, aber der Speck pufferte die kräftigen Hiebe, der fette Boxer lachte laut und verwandelte sich dann in die Venus von Willendorf, riesengroß und ohne Gesicht, dafür mit einem großen schwarzen Rachen. Über dem Ring am nächtlichen Himmel schwebte Litani, seine flammenden Augen wie die Positionslichter eines Aeroplans.
Warschau ist eine lebendige Großstadt im Jahr 1937. Seit Ende des Ersten Weltkriegs ist Polen endlich wieder Republik. Es gibt das arme Judenviertel Klein-Jerusalem mit seiner Affinität für die Arbeiterbewegung und Jiddisch als Alltagssprache, aber auch das liberale jüdische Bürgertum. Die Elite des Landes besteht aus Polen, darunter ziemlich viele Antisemiten. Die jüdische Mafia treibt derweil ihre Geschäfte mit Schutzgelderpressung und Zuhälterei. Gleich zu Beginn des Romans werden die wichtigen Personen in einer Art Opferszene zusammengebracht. Jakob Shapiro begeht einen brutalen Mord an dem Gummiwarenhändler Naum Bernstein. Der hatte sein Schutzgeld nicht bezahlt. Sein Sohn Moisés ist der Erzähler der Geschichte. Er schneidet sich noch in der Nacht der Katastrophe die Schläfenlocken ab, verlässt seine Familie und heuert ausgerechnet beim Mörder seines Vaters an. Bei Jakob Shapiro schlüpft er unter und geht damit in die Macho-Schule für Großstadt-Ganoven. 50 Jahre später befindet sich Moisés Bernstein in Tel Aviv. Inzwischen offenbar ein pensionierter israelischer General. Umsorgt von einer Frau namens Magda, die von sich selbst als Rivka spricht, tippt er seine Erinnerungen in eine Schreibmaschine. Spätestens bei dem Namen Rivka dämmert dem Leser, dass es sich beim späten Moisés Bernstein um Jakob Shapiro selbst handeln könnte. Denn Rivka war einst in Warschau seine große Liebe. Die Sache aber wurde zu exzessiv und selbst einem Mafioso zu gefährlich. Fortan fristete Rivka als Puffmutter ein schmerzbetäubtes Dasein in Warschau. Nun fragt sich der Leser, sind Jakob und Rivka etwa miteinander nach Palästina geflohen? Twardoch ist ein Autor, der 2 Dinge auf virtuose Weise miteinander vermengt. Er erzählt genregemäß ein Milieu- und Mafia-Roman, in dem es deftig zur Sache geht. Will heißen, in dem viel getötet wird und in dem Upper-Class-Nymphomaninnen im seidenen Peignoir für die nötige Erotik sorgen. Andererseits sind Twardochs Erzähler mindestens unzuverlässig zu nennen. Hat es den jungen Moisés Bernstein je gegeben? Ist er nicht einfach die Rückseite des Mondes? Der kleine, unsichere Teenager, der Jakob Shapiro selbst einmal gewesen ist? Auch er, wie einmal im Buch angedeutet wird, ein Opfer struktureller Gewalt? Eine Gewalt, die sich jetzt auch in Moisés Bernstein, sollte es ihn je gegeben haben, eingeschrieben hat? Einmal wird eine Prostituierte aus Jakobs Revier schwer misshandelt. Über diese Vergeltungsaktion heißt es:
An dem Tag, an dem wir Marilka gerecht haben, müssen wir noch in eine weitere Wohnung eindringen, das Rad des Todes weiterdrehen, Gewalt sehen, Gewalt ernten, wie beim Boxen. Du steckst einen Schlag ein, gibst zurück, isst und wirst gefressen. Du stammst von Gott und kehrst zu Gott zurück. Du kommst aus der Erde und wirst zu Erde.
Wenn Twardoch seinen Protagonisten das Ruder aus der Hand nimmt und die Gewalt als eine Art metaphysische Superkraft auf die Bühne holt, löst das Beklemmungen aus. Der große übergeschichtliche Wiederholungszwang, das ist das große Thema all seiner Romane. Eine in die Landschaft und in die Stammbäume eingeschriebene Gewalt. Damit hat Twardoch einen metapsychischen Roman geschrieben, in dem die Gewalt eine Geschichte und eine Herkunft bekommt. Einen spannenden politischen Roman hat er allerdings auch geschrieben. Er erinnert an das Polen der Vorkriegszeit, eine Zeit großer Ideologien, großer Parteiprogramme, großer nationaler Hoffnungen.
Keiner von denen wollte damals das Leben um seiner selbst willen leben. So waren sie. Alle wollten für etwas Größeres da sein. All die jungen Bundisten, Kominternler, Volkisten, UNeristen, Zionisten, Sozialisten, Kommunisten und Nationaldemokraten.
Zu Beginn des Romans steht Jakob Shapiro mit dem Sohn eines polnischen Rechtsradikalen im Ring und siegt. Im Sport wird vorweggenommen, was wenig später schon Realität im Warschauer Straßenkampf sein wird. Tumulte brechen aus, die Mafia ist mittendrin. Doch bald schon müssen Shapiro und seine Familie selbst fliehen. Aus den Palästina-Plänen, wohin Shapiro seinem Bruder folgen will, wird aber nichts. Einmal in der Luft zwingt Shapiro den Piloten zur Umkehr. Einmal noch wolle er König von Warschau sein Und sein Herz hängt natürlich auch an einer polnischen Frau im seidenen Peignoir. Jakubs Familie wird dem Ghetto nicht entgehen. Einzig der Ich-Erzähler Mojdzież Bernstein scheint es irgendwie bis nach Palästina geschafft zu haben. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass Mojdzież Bernstein und Jakub Shapiro ein und dieselbe Person sind. Zumindest als Träger eines blutigen Erbes, um dessen Aufarbeitung sich Stepan Twardoch in bisher jedem seiner Bücher in einer krachenden, manchmal pathetischen Sprache bemüht hat. Am sichtbarsten wird der politische Autor Twardoch als eine Art allwissender Beobachter, der vom Himmel aus in den irdischen Abgrund schaut.
Litani, der alte Potwal, schwebte die ganze Zeit über mir, schwebte über uns allen, ruhig, geduldig und gleichgültig grausam.
Katharina Teutsch besprach Stepan Twardochs neuen Roman »Der Boxer«. Olaf Kühl hat ihn aus dem Polnischen übersetzt. Erschienen ist er im Rowohlt Verlag. Nach Surfen und Kampfradeln, nach Schachspielen und Boxen wird es nun etwas ruhiger. Ich möchte kurz ein Buch vorstellen, das mir sehr gut gefallen hat. Einen Essayband von der Autorin Lee-Yun Lee. Darin geht es um ganz stille Tätigkeiten, es geht ums Lesen und es geht ums Schreiben. Manch einer mag die Autorin Lee-Yun Lee schon kennen, denn drei ihrer Bücher wurden bereits ins Deutsche übersetzt, ein Roman und zwei Erzählbände. Darin erzählt Lee-Yun Lee Geschichten, die teils in China und teils in den USA spielen und manchmal auch irgendwo dazwischen. Denn die Autorin wuchs selbst in China auf, lebt aber in Amerika und schreibt ihre Bücher auf Englisch. In ihren Essays nun geht es auch viel darum, irgendwo dazwischen zu sein, unsichtbar zu sein. Und es geht auch darum, woher Lee-Yun Lee stammt, wie sie die USA wahrnimmt und wie es in ihrem Leben weitergehen kann. Denn sie erlebte 2012 eine schwere Krise. Zweimal versuchte sie, sich umzubringen. Doch zweimal kam sie ins Krankenhaus und wurde gerettet. Um sich zu erholen, las sie anschließend ein ganzes Jahr lang. Vor allem die Autobiografien anderer Autoren und ihre Briefe. Persönliche Dokumente also, zum Beispiel von Virginia Woolf und John McGoohan, von Stefan Zweig und Ivan Turgenev. Durch das Lesen entstanden neue Gedanken, die Lee in neuen Essays festgehalten hat. Diese Essays sind jetzt auf Deutsch erschienen. Sie haben einen langen Titel, nämlich »Lieber Freund, aus meinem Leben schreibe ich dir in deines«. Ein Zitat von Catherine Mansfield, das sehr gut passt, denn was sind Bücher anderes als Nachrichten von einem Leben in ein anderes? Einerseits empfängt Lee-Yun Lee hier Nachrichten von Woolf, McGoohan und allen anderen Autoren, die sie liest. Andererseits schickt sie aber auch Nachrichten in die Leben ihrer eigenen Leser. Und diese Nachrichten sind sehr persönlich und konzentriert. Ein sehr anregendes Buch, das das Nachdenken in alle Richtungen offen hält. Lieber Freund, aus meinem Leben schreibe ich dir in deines, heißen Lee-Yun Lees Essays. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Annette Grube, erschienen im Verlag Karl Hanser.
Thank you.
Jung-Chul Han hat ein gutes Gespür dafür, was dem modernen Menschen auf den Nägeln brennt. Der aus Korea stammende Philosoph lehrte in Basel, Karlsruhe und Berlin. Nebenher veröffentlichte er schmale, aber durchaus einflussreiche Bücher zu sozialen Phänomenen unserer Zeit. Zum Beispiel beschrieb er die moderne Müdigkeitsgesellschaft. Er dachte über Raubkopien nach, über digitales Leben und auch über Transparenz. Ein Analytiker unseres Zeitgeistes. In den letzten 3 Jahren aber hat er sich vor allem seinem Berliner Garten gewidmet, wobei das ja auch wieder sehr zeitgeistig ist, denn Gärtnern und Nature Writing sind en vogue. Lob der Erde heißt Hans' nun erschienenes Gartenbuch. Ulrich Rüdenauer hat es gelesen.
Wenn man in eine x-beliebige Buchhandlung tritt, stellt man augenblicklich fest, die Nature Writing Hobbygärtner Tierbuchabteilung hat in den letzten Jahren mächtig an Regalmetern gewonnen. Nur die Kochecke kann damit noch konkurrieren. Die Belletristik hingegen gerodet, ausgedünnt und die Lyrik fast ganz verblüht. Die Auswahl an Gartenratgebern, Gartenbildbänden, Gartenreflexionen ist hingegen schier unüberschaubar. Es wuchert geradezu auf den Präsentiertischen der Buchläden. Und nun hat sich auch ein waschechter Philosoph auf die Reise in seinen Garten gemacht und ist mit einem Lob der Erde zurückgekehrt. Byung-Chul Han hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines veritablen Vielschreibers und zeitkritischen Populärdenkers redlich erworben. Er hat über die Müdigkeitsgesellschaft ebenso geschrieben wie über den Terror der Transparenz oder die Auswüchse des Neoliberalismus. Seine Lobrede auf die Erde, sein Liebesdienst am Garten, denn das Gärtnern ist für Han nichts anderes als Liebe zur Natur, erscheint als Gegengift zur toxischen Gegenwart mit all ihren Zumutungen. Das ist zunächst einmal begrüßenswert, wäre es nicht zugleich ein wenig trivial. Mit der Hymne auf seinen Berliner Schrebergarten untermauert er seinen Status als Zeitgeistdiagnostiker jedenfalls noch einmal mit Nachdruck und macht in Sachen Blümchenphilosophie sogar dem Esopapst Paulo Coelho Konkurrenz, der einmal gedichtet hat: Wer nur eine Blume auf einem Feld anschaut, wird sie immer behalten, denn sie passt zum Abend, zum Sonnenuntergang, zum Geruch nach feuchter Erde und zu den Wolken am Horizont. Bei Byung-Chul Han klingt das so.
Da sprießt eine kleine blaue Blume aus der Erde empor. Sie war wirklich ein Erschütterer. Die blaue Anemone als Wort des Glaubens, des Lichtes, stemmt sich dem winterlichen Nichts entgegen.
Han ist ein Romantiker, und das zeigt sich nicht nur, wenn er etwa Novalis zitiert. Er überhöht die Natur, den Garten, die Erde, sieht darin das gänzlich andere, das der durchökonomisierten, zeitlich getakteten und unmenschlichen Gegenwart entgegensteht. Die Erfahrung des Gartens ist für Han eine transzendente. Seine philosophischen Einlassungen, wenn man diese Tagesmitschriften so nennen möchte, folgen dabei keiner naturphilosophischen Tradition. Han pflückt sich vielmehr zusammen, was andere Philosophen und Schriftsteller am Wegesrand zurückgelassen haben, und bindet daraus einen bunten Strauß. Wie kleine Meditationsübungen sind die einzelnen Kapitel seines Buches, das dem Lauf des Jahres folgt. Han ist in seinem neuen Werk weniger Denker als Fühlender, ein Naturmystiker. Das Verweilen im blühenden Garten, bekennt er frank und frei, hat ihn wieder fromm gemacht. Versenkung und Selbstbesinnung, das bietet ihm sein Eden am Wannsee. Es ist ein Ort der religiösen Erleuchtung.
Eines Tages spürte ich eine tiefe Sehnsucht, ja, ein akutes Bedürfnis, der Erde nahe zu sein. So habe ich den Entschluss gefasst, tagtäglich zu gärtnern. 3 Frühlinge, Sommer, Herbste und Winter. Also 3 Jahre lang arbeitete ich im Garten, den ich B1, koreanisch geheimer Garten, genannt habe.
Es sind 2 Aspekte, die Han an seinem geheimen Garten, dem Wintergarten vor allem, interessieren. Zum einen das Gärtnern selbst, die Tätigkeit, das Tun. Die Redlichkeit einer Arbeit, die vervollkommnet wird durch das Geheimnis des Wachstums, des Sprießens, des Blühens. Zum anderen ist es die Erde und die symbolische Kraft, die ihr innewohnt. Sie ist der Gegenpol zur zivilisatorischen Dekadenz, zur digitalen Verblödung, zur kommunikativen Sackgasse der Spätmoderne, die Han in vorherigen Büchern analysiert hat. Sie ist quasi das Medium, das uns mit dem Überzeitlichen verbindet. Unsere Gegenwart empfindet Han als schonungslos. Sie beutet die Natur aus, ist blind für die Schönheit, taub für das Unrecht. Was Han im Garten praktiziert, neben der handwerklichen Arbeit des Pflanzens und Hegens, ist etwas, das eine weitreichendere Bedeutung hat. Verweilen und schonen. Und schonen wieder verlange nach Loben, schreibt er.
Die folgenden Zeilen sind Hymnen, Lobgesänge an die Erde. Wie ein schönes Lied der Erde sollte dieses Lob der Erde erklingen. Für manche aber sollte es sich lesen wie eine Hiobsbotschaft angesichts heftiger Naturkatastrophen, die uns heute heimsuchen. Sie sind die zornige Antwort der Erde auf die menschliche Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Wir haben jede Ehrfurcht vor der Erde verloren. Wir sehen und hören sie nicht mehr.
Die Transzendenzsehnsucht ist bei Han immens. Seine kurzen Sätze neigen deshalb gerne mal zum Gebet. Und weil Gebete Teil eines Ritus sind, also fortwährend wiederholt werden müssen, dürfen wir manche von Hans nicht ganz pathosfreien Gedanken in kleinerer Variation mehrfach lesen. Seine für einen Philosophen zuweilen noch etwas dürftigen Weisheiten wuchern inmitten einer Zitatenpracht, die sich aus den Blüten berühmter und von Hahn verehrter Denker und Autoren zusammensetzt. Von Friedrich Hölderlin bis zu Gottfried Benn, von Martin Heidegger bis zu Roland Barthes. Manchmal stehen Hans philosophische Reflexionen daneben wie naive Kinderfragen.
Da beneide ich die Pflanze sehr, die sich immer erneuert, sich wiederbelebt, sich verjüngt. Es gibt immer einen Neubeginn. Warum nur ist er dem Menschen verwehrt?
In diesen Zeilen steckt auch eine der wesentlichen Erfahrungen, die der Gärtner Hahn gemacht hat. Wenn er Zaubernuss und Alraune pflanzt, Anemone oder Fingerhut gießt, wenn er zu den verschiedenen Jahreszeiten das Blühen von Funkchen und Christrosen betrachtet, dann erholt er sich nicht nur von der Mühsal des Lebens, sondern ihm wird auch eine andere Zeitwahrnehmung zuteil.
Die Zeit des Gartens ist die Zeit des Anderen. Der Garten hat seine Eigenzeit, über die ich nicht verfügen kann. Jede Pflanze hat ihre Eigenzeit. Im Garten kreuzen sich viele Eigenzeiten. Herbstkrokusse und Frühlingskrokusse sehen sich ähnlich, aber sie haben ein ganz anderes Zeitgefühl.
Sein Minilabor für das Projekt einer Reromantisierung der entfremdeten digitalen Welt ist für Byung-Chul Han der Garten. Blumen sind einfach die besseren Menschen. Ihre Form der Kommunikation ist unverdorben. Was Han schreibt, ist freilich nicht unsympathisch. Wer würde nicht gerne der bedrängenden, einengenden, quengelnden Hypermoderne entfliehen? Und wenn Han von seiner Gartenarbeit spricht, die verschiedenen Jahreszeiten mit ihren Übergängen, die Freude an der Natur beschreibt, ist das auf gewisse Weise anrührend, ja, schön. Aber leider eben mitunter sehr kitschig, tagebuchhaft, hingehuscht, pseudopoetisch, raunend. Ein Poesiealbum eben, das mit Blümchenaufklebern verziert ist und in dem sich eine ganze Menge getrocknete Stielblütenblätter finden.
Ulrich Rüdenauer besprach das letzte Buch heute in der Sendung Byung-Chul Hans Lob der Erde, eine Reise in den Garten, mit Illustrationen von Isabella Gresser, erschienen im Ullstein Verlag. Und ab in den Garten heißt es auch heute Abend in unseren Musikpassagen. Ab 23 Uhr erwartet Sie hier auf SWR 2 viel Floral-Musikalisches. Die Sendung geht zu Ende. 6 neue Bücher haben wir heute besprochen, und zwar: Barbarentage, die Surfer-Autobiografie von William Finnegan, erschienen bei Surkamp. Joachim Zelters Roman einer Obsession, Im Feld, Verlag Klöpfer und Meyer. Die Schachspieler von Buenos Aires von Ariel Magnus aus dem Verlag Kiepenheuer und Witsch. Dann Stepan Twardochs Roman Der Boxer, Rowohlt Verlag. Ich empfahl kurz: Lieber Freund, aus meinem Leben schreibe ich dir in deines. Die Essays von der chinesisch-amerikanischen Autorin Yi-Yun Lee, Verlag Karl Hanser. Und zum Schluss Byung-Chul Hans Lob der Erde, eine Reise in den Garten, erschienen bei Ullstein. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Animato von Jasmin Kohlberg. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel am Sonntag. Heute ist das Stolz und Vorurteil nach dem bekannten Roman von Jane Austen. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.